Was ist die Cloud? Welche Clouds gibt es? Wie steht es um die Sicherheit in der Cloud? Und wer nutzt die Cloud eigentlich? Das und mehr in dieser zweiten Podcast-Folge.
Grenzenlos sicher? Der IT-Security-Podcast von SonicWall.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem zweiten Podcast. Mein Name ist Timo Lüth und heute erfahren wir vielleicht auch, wer da mit mir redet.
Du musst auch direkt Salz in die Wunde streuen, Timo, oder?
Ich dachte, ich fange gleich genau so an, ja.
Ja, also dann einmal offiziell, ja, mein Name ist Silvan Noll und ich bin hier bei SonicWall verantwortlich für die Sales Engineering Organisation in Deutschland und Österreich und der Schweiz. Es ist tatsächlich so, bei unserem ersten Podcast habe ich bei der Vorstellungsrunde einen ganz essentiellen Teil vergessen, nämlich meinen Namen zu erwähnen. Ja. Ich habe dann im Recording danach, ist es mir selbst aufgefallen und ich dachte mir noch, du sagst mal nichts. Ja. Und es hat, glaube ich, keine halbe Stunde gedauert. Da hat die Martina Dümmler aus unserem Marketing mir eine Teams-Nachricht geschickt mit der Information, ist dir aufgefallen, dass du deinen Namen bei der Vorstellung gar nicht erwähnt hast? Ja, so kann es gehen. Also haben wir das jetzt einmal offiziell nachgeholt. Kann im Eifer des Gefechts mal passieren, würde ich sagen, oder?
Ja, sowas kann passieren und falls der ein oder andere jetzt immer noch nicht weiß, mit wem hat man das jetzt eigentlich zu tun, das kann man auch nochmal nachschlagen. Es gibt inzwischen einen Blogartikel zum Podcast, nämlich unter blog.sonicwall.com/de. Im Moment ganz weit oben findet man unseren Podcast und dort eben auch die Beschreibung zu unseren Personen, wer wir denn so sind.
Ja, genau. Und vielleicht an der Stelle möchte ich nochmal ganz kurz technisch anknüpfen, vor all diejenigen, die das interessiert. Wir hosten unseren Podcast nämlich bei einem deutschen Provider, der nennt sich Podigy. Und da hat man sehr einfach die Möglichkeit, die ganzen Dienste dahinter, wo der Podcast letztlich dann angeboten wird, recht einfach anzuknüpfen. Das heißt, wir sind verfügbar bei Apple iTunes, kann dann ganz einfach über ein iPhone zum Beispiel aufgerufen und auch abonniert werden. Aber auch bei Amazon Music, bei Spotify, Deezer und Google Podcasts. Das heißt, gesetzt im Fall, Sie hören diesen Podcast jetzt über unsere SonicWall-Blog-Webseite und würden gerne ein Abo dalassen, dann gerne bei dem Anbieter Ihrer Wahl. Da sollten wir bei den gängigen Plattformen auf jeden Fall entsprechend gelistet sein, ja.
Ganz genau. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich finde das heute Morgen extrem früh. Es ist nicht unbedingt meine Zeit, diese Aufnahme zu machen, stelle ich gerade fest. Ich habe irgendwie, ganz anders in den Tag starten müssen, als ich das sonst mache. Wie ist das bei dir?
Schuldig, würde ich sagen, ja. Beim letzten Mal haben wir ja am späten Nachmittag aufgenommen, weil, ich da die Gelegenheit hatte, dass meine Frau mit den Kindern mal einen ausgiebigen Spaziergang machen konnte. Jetzt ist es aber so, also wir können ja sagen, wir nehmen das jetzt Anfang März auf. Hier in Hessen bei uns ist jetzt der Kindergarten wieder frei. Yay. Und unser Großer geht wieder in den Kindergarten und die Kleine wird gerade eingewöhnt im Kindergarten und das findet in aller Regel am Morgen statt. Das heißt, meine Frau ist jetzt mit den beiden Kindern aktuell weg und demnach haben wir gesagt, wir nutzen dieses Zeitfenster ohne oder potenzielles Geschrei im Hintergrund und nehmen den Podcast mal morgens auf. Also ich kann dir nur sagen, was ich gemacht habe, ich bin tatsächlich auch deutlich über eine Stunde früher aufgestanden als sonst und habe dann meinen Kindern zwei Bücher schon vorgelesen, damit meine Stimme nicht mehr ganz so rau und kratzig klingt, wie man das ja kennt, wenn man irgendwie morgens direkt aufsteht. Jetzt hast du ja keine Kinder.
Das ist richtig.
Ich habe mich jetzt gerade so gefragt, was hast denn du gemacht?
Ich habe tatsächlich unter der Dusche gestanden und angefangen zu singen, habe vorher dafür gesorgt, dass die Badezimmertür zu ist, nicht, dass irgendwie die Nachbarn im Flur da irgendwo was hören könnten und habe dann da rumgesprochen und rumgesungen in der Hoffnung, dass ich dann so einigermaßen aufgewärmt bin mit der Stimme und dann hier sprechen kann.
Ja, aber ich meine, als Radiomoderator kennen deine Nachbarn doch sicherlich das Thema Musik und Gesang, oder? Also gewundert hätte sich mit Sicherheit keiner, schätze ich mal.
Naja, Gesang von mir dann schon. Das ist sonst eher im Auto, dass ich da vielleicht mal versuche zu singen, weil ich bin nicht unbedingt der größte Sänger. Deshalb bin ich ja eher am Sprechen. Und aber das war heute Morgen nicht anders möglich. Und normalerweise habe ich ja auch, wenn ich Radio mache, das Ganze findet ja später statt. Ich mache ja eine Morningshow am Nachmittag. Ja. Und deshalb sage ich, das ist eigentlich sonst nicht so meine Zeit.
Sind wir wieder direkt im Thema drin.
Apropos im Thema drin. Ich versuche mal so langsam irgendwo hinzukommen. Wir haben ja im letzten Mal einen Jahresrückblick gemacht. Und einer dieser Punkte war ja, was uns letztes Jahr ganz viel beschäftigt hat, Emotet. Und es hat sich jetzt ja vor kurzem gerade ergeben, dass es sich lohnt, jetzt nochmal darüber zu sprechen, quasi so als Anschluss an unseren letzten Podcast.
Ja, also ich glaube, hätten wir den ersten Podcast irgendwie ein paar Wochen später aufgenommen, wäre tatsächlich die Information rund um das Thema Emotet eine ganz andere gewesen als im Moment, weil ja, so ein, zwei Wochen nach der Veröffentlichung des Podcasts hat man dann eine Pressemitteilung vom BKA gemeinsam mit Europol gelesen. Die ganzen einschlägigen Medien haben das dann auch zitiert, also Heise zum Beispiel, auch diverse andere Plattformen. Und zwar ist es dem BKA gemeinsam mit Europol in Zusammenarbeit mit diversen irgendwie internationalen Strafverfolgungsbehörden, also Deutschland, Holland, die Ukraine, Litauen, Frankreich, England, Kanada und USA waren da wohl beteiligt, gelungen, diese gesamte Emotet-Infrastruktur, also diese Command-and-Control-Server, unter Kontrolle zu bringen und sogar zum ganz, ganz großen Teil zu beschlagnahmen. Also man hat mehrere hunderte Server, die für diese Fernsteuerung verantwortlich sind, identifiziert und hat alleine in Deutschland offensichtlich 17 Server beschlagnahmt und auf Basis der Daten, die man da analysieren konnte, war man dann auch in der Lage, in diversen anderen europäischen Staaten weitere Server zu identifizieren. Das ist ein super großer Schritt. Das heißt, diese gesamte Infrastruktur ist unter Kontrolle. Man hat sich offensichtlich dafür entschieden, dass die bereits infizierten Systeme, dass die Malware erst einmal dort drauf bleibt, dass die letztlich aber nicht mehr scharf ist. Das heißt, die scheint nur noch irgendwie an diese Infrastruktur, die ja, unscharf gemacht wurde, von den Behörden zurückzureporten, sodass man eine sehr gute Übersicht hat, welche IP-Adressen denn im Moment überhaupt noch infiziert sind. Und es scheint wohl so zu sein, dass man gerade mit den Netzbetreibern daran arbeitet, die entsprechenden ja, betroffenen IP-Adressen oder Kunden dann darüber zu informieren, dass da noch was auf den Systemen drauf ist, wo man sich denn dann mal drum kümmert. Also ich denke, das ist tatsächlich ein riesengroßer Schritt, der hier geschafft wurde von den diversen Behörden in der Zusammenarbeit. Ja, aber ich denke auch, das ist sicherlich die andere Seite, das Business mit dem Bösen, da geht es ja immer um ganz, ganz viel Geld. Das heißt, aus meiner Sicht ist es nur eine Frage der Zeit, bis dann irgendeine andere Malware den Platz von Emotet einnimmt und ja, irgendwas anderes drumherum gebaut wird. Und ob das dann besser ist als Emotet, beziehungsweise vielleicht sogar von dem Wirkungsgrad oder von dem, was dann so passiert, noch schlimmer ist als Emotet, das muss man sicherlich abwarten. Aber nichtsdestotrotz finde ich, ist das ja absolut erwähnenswert und ein richtig ja, wichtiger Schritt, der hier geschafft wurde. Ja.
Ganz genau. Und hoffen wir mal, dass es nicht so wird, dass es dann irgendwo neue große Dinge gibt. Aber ja gut, das ist, glaube ich, eine Hoffnung, die ja. macht eigentlich keinen Sinn. Es wird immer irgendwo leider irgendwie weitergehen.
In dieser Branche würde, glaube ich, auch, ne, denke ich, ist das illusorisch zu glauben, dass da irgendwann mal Schluss ist. Ja,
ja, genau. Es gibt noch etwas, was sich in den letzten Wochen ganz, ganz stark entwickelt hat und da bin ich an dir reingerutscht. Die Rede ist von Clubhouse und wir haben ja heute als Überschrift so ein bisschen Cloud ein Thema und ich glaube, das ist so ein Thema mit Clubhouse, da kann man so ein bisschen Richtung Cloud reinkommen in das Thema. Clubhouse, wie fangen wir am besten an? Magst du mir vielleicht kurz erzählen, wie du darauf gestoßen bist und wie das dann weiterging?
Ja, du bist ja eigentlich der Influencer, oder? Also ich glaube, man müsste erst einmal ich glaube, ein Großteil der Zuhörer wird potenziell mit einer App Clubhouse oder dem Konzept dahinter gar nichts anfangen können. Vielleicht sollten wir erst mal drüber sprechen, was das überhaupt für ein Konzept ist und warum das im Moment so enorm populär ist. Ja? Möchtest du das übernehmen oder soll ich?
Ich kann es mal versuchen, mit meinen Worten zu beschreiben. Also erstmal, ja. Es gibt es momentan ja nur fürs iPhone, soll vielleicht demnächst auch für Android kommen. Und eigentlich ist das viel mehr später dann irgendwann auf. Früher, als ich mit Internet loslegte, so 99, 98, 99, da gab es ganz viele Chaträume, wo man halt miteinander geschrieben hat. Und das ist eigentlich, könnte man sagen, die Fortsetzung, nur dass man nicht mehr schreibt, sondern man spricht miteinander. Man kann keine Kommentare hinterlassen, man kann keine Videos teilen, sondern es ist einfach eine App, wo sich Leute miteinander zu bestimmten Themen unterhalten und da gibt es unterschiedlichste Gruppen, die da entstanden sind oder neu entstehen zu unterschiedlichsten Themen. Also alles Mögliche. Absolut. Ob das nun um Radio geht oder um Fernsehen geht oder dass Zeitschriften da was machen, Comedians habe ich gesehen. Ja. Es gibt ganz, ganz viele verschiedene Gruppen und man kann dort dann entweder einfach zuhören, ganz still und sich berieseln lassen, wie ein Podcast, aber man kann in dem Fall dann auch aktiv dabei sein und mitdiskutieren.
Ja, genau. Also eine gute Definition, finde ich, ja. Ich glaube, also diese App hat halt unfassbare Popularität erreicht. Also ganz, ganz viele Influencer in diesem Bereich bewerben diese App aktuell. Ich habe das, also das kam bei uns thematisch in irgendeinem Teamcall mal hoch mit der Frage, ist das nicht, weil wir ja auch den Podcast jetzt machen, eine Plattform, die wir in irgendeiner Form auch nutzen könnten. Und ich habe das in dem Moment eher so ein bisschen abgetan, was mir im Nachgang aber auch leid tut, dass das wohl eher so eine Plattform für irgendwelche 16-jährigen Mädels ist, die da irgendwelche Schminktipps publizieren möchten. Ich habe dann, also wir sprechen gleich über das Thema Datenschutz auch noch ein kleines bisschen und letztlich auch dann Cloud-Infrastruktur, weil das ja auch das Thema des heutigen Podcasts ist. Aber ich habe dann doch festgestellt, als ich da mal reingehört habe, dass da super, super vielseitige Themen behandelt werden, dass selbst hochrangige Politiker oder auch, wie du eben schon sagtest, ne, andere Comedians und diverse wirklich hochrangige Leute sich auf dieser Plattform tummeln und über auch super ernsthafte Themen sprechen. Ich habe da diverse, wie nennt man das überhaupt, Talks oder wie auch, ich weiß gar nicht, wie man das bezeichnet, aber ich habe da diversen Gesprächen dann gelauscht, wo teilweise über kritische politische Themen berichtet wurde. Super, super interessant. Also grundsätzlich finde ich, geht die App absolut in die richtige Richtung. Und die haben so dieses klassische FOMO-Prinzip, ja, also Fear of Missing Out. Das heißt, du kannst dir jetzt nicht einfach diese App runterladen. Im Moment, wie du ja schon sagtest, nur eben unter iOS auf dem iPhone und kannst da direkt loslegen, sondern du brauchst einen Invite-Code. Das heißt, irgendjemand, der schon auf dieser Plattform unterwegs ist, musste ich eben einladen. Und ja, das sorgt eben dafür, dass da doch das Verlangen vieler sehr, sehr hoch ist, da auch mitspielen zu dürfen. Ich habe sogar gesehen, dass auf eBay teilweise diese Einladungen schon monetär verkauft wurden. Ja, so weit geht das aktuell. Das hat man ja so künstliche Verknappung und sowas, ne, kennt man ja auch aus anderen Bereichen, um dann erst einmal ein bisschen den Absatz zu fördern etc. Also grundsätzlich aber ein sehr, sehr spannendes Thema. Der Anbieter dahinter, habe ich mal recherchiert, ist übrigens eine Firma in Salt Lake City und die nennen sich Alpha Exploration. Fand ich irgendwie ganz spannend, ganz interessant. Ich glaube, das Thema, und da werden wir jetzt dann sicherlich zu kommen, Timo, warum wir das überhaupt hier mit aufgreifen, ist natürlich zum einen, eine solche App basiert natürlich zu einem ganz, ganz großen Teil auf einer riesen Cloud-Infrastruktur dahinter, weil letztlich müssen diese ganzen Daten ja irgendwo verarbeitet werden, irgendwo gehostet werden, irgendwo verteilt werden, dann an die ganzen Zuhörer. Der Anbieter weiß ja im ersten Moment auch gar nicht, wenn da jetzt in so einem Chatraum, ob da jetzt eine Person zuhört oder ganz, ganz viele. Das heißt, auch die Infrastruktur dahinter muss ja in irgendeiner Form dynamisch mitskalieren. Deswegen dachten wir, dass das so ein ganz guter Aufhänger grundsätzlich auch für dieses Cloud-Thema ist. Zum Zweiten, und das finde ich sehr, sehr schwerwiegend, ist auch das Thema Datenschutz hier sehr kontrovers diskutiert. Also ich glaube, wenn du nach Clubhouse mal suchst, dann findest du sehr, sehr schnell, dass dort ganz, ganz viele Datenschützer das Thema sehr kritisch begutachten, weil die wohl in der Lage sind, personenbezogene Daten zu sammeln. Das heißt, die wissen, welches Handymodell du hast, welchen Mobilfunkanbieter du hast. Die haben offensichtlich sogar die Möglichkeit, diese Gespräche dort auf der Plattform mitzuschneiden. Und dann, und das finde ich ist somit der kritischste Part, ist es wohl so, dass das Adressbuch, also deine Kontakte in deinem Handy letztlich, zum Abgleich auf deren Server geladen wird. Und die behalten sich, so wie ich gelesen habe, da bin ich aber leicht unscharf, dass diese Daten zu Werbezwecken nutzen dürfen. Das ist, finde ich, ein bisschen kritisch zu beurteilen, weil da auch Schattenprofile angelegt werden. Das heißt im Grunde, also bei Beispiel, ich hätte jetzt deine Telefonnummer in meinem Kontaktbuch, Timo, würde mich bei der App anmelden, dann würde letztlich deine Telefonnummer mit deinem Namen halt an Clubhouse hochgeladen werden, ohne dass du überhaupt entscheiden kannst, möchtest du das oder möchtest du das nicht. Ja? Das heißt, ich würde dann zum Beispiel auch sehen, selbst wenn du bei der App gar nicht angemeldet bist, aber irgendwer anders hätte deine Nummer hochgeladen und ich hätte das auch getan, dann würde ich sehen, Person X kennt den Timo, obwohl du da nie registriert warst. Und das sind natürlich so Themen, ich denke, wenn die App noch mehr wächst und auch hier in Europa noch mehr Präsenz erfährt, wird man da sicherlich nochmal überarbeiten müssen. Das heißt, aus meiner Sicht klare Empfehlung, auf keinen Fall auf einem Firmenhandy installieren und wo auch irgendwelche wichtigen Kontakte mit drauf sind, sondern vielleicht, so wie das jetzt in meinem Fall ist, auf irgendeinem entweder Prepaid-Handy oder aber auf einem ausgedienten Smartphone mit einer Dual-SIM-Karte mit der gleichen Handynummer, wo aber das Adressbuch leer ist. Ich denke, da kann man dann nicht ganz so viel Schaden anrichten, wenn man das einfach mal ausprobieren möchte. Oder man lebt einfach damit. Das muss letztlich jeder selbst entscheiden. Ich glaube, ein weiterer Aspekt, da können wir nochmal drüber reden, Timo, das fand ich nämlich ganz treffend. Ich glaube, kennt jeder, und zwar Frank Thelen, ja, aus der Höhle der Löwen bekannt, ist hier irgendwie auch so ein Startup-Tech-Investor. Kann man jetzt mögen oder auch nicht, sei mal dahingestellt. Ich hatte bei LinkedIn auf jeden Fall gesehen, dass er dann ganz, ganz treffenden Artikel verfasst hat, nämlich er hat geschrieben, dass er das sehr spannend findet, zu beobachten, dass auf der einen Seite eine App, nämlich die Corona-App, die ja letztlich entwickelt wurde, für extrem viel Geld entwickelt wurde, um uns alle zu schützen, um ja letztlich auch dann Kontakte nachvollziehen zu können, etc., dass man da das volle Potenzial dieser App überhaupt gar nicht ausschöpft, indem man vielleicht sagt, man könnte noch viel mehr Kontakte nachvollziehen, indem man dann weitere personenbezogene Daten zur Verfügung stellt. Das heißt, da hat man sich offensichtlich politisch dafür entschieden, den Datenschutz vor die Effektivität, also letztlich auch vor den Schutz der Menschenleben zu stellen. Auf der anderen Seite fand ich es dann auch sehr spannend zu beobachten, das hat der Frank Thelen eben auch geschrieben gehabt, dass dann aber in der Clubhouse-App, wo Datenschutz ja letztlich eher weniger eine Rolle spielt, ganz extrem viele Politiker da sind, die dann auch über diverse politische Themen sprechen. Ja, das heißt, da unterscheidet man offensichtlich da schon. Das fand ich einfach thematisch sehr spannend zu lesen und ich glaube, das hat er auch relativ treffend formuliert, oder? Wie siehst du das?
Das hat er auf jeden Fall richtig gut formuliert, denn das ist auch das, was ich jetzt gerade noch sagen wollte. Diese Corona-App, ich weiß nicht, wie viele Millionen die inzwischen runtergeladen haben, aber sie funktioniert ja aufgrund der Datenschutzregeln eben nicht so, wie man sich das gerne gewünscht hätte. Ja. Bei Clubhouse, du hast es ja gerade auch erwähnt, das geht nur per Einladung. Ich habe aktuell, glaube ich, darf ich 8 Leute noch einladen oder so. Anfangs ging das mit 2 los und obwohl das nur mit dieser Einladung funktioniert, sind da so viele so freiwillig dabei, ihre Daten preiszugeben, ob das jetzt Politiker sind oder Promis. Also ich sehe dort, wie du schon sagtest, Politiker, ich sehe einen Thomas Gottschalk da, ich sehe sämtliche Leute, die ja wahrscheinlich nicht wie du alle irgendwo ein extra Handy haben mit einem extra Adressbuch, damit sie eben keine Daten preisgeben. Und wenn dem so wäre, würde man ja auch, würde das Ganze ja nicht so funktionieren, wie es momentan funktioniert. Eben
aber Timo, das sich die Leute eine Rückfrage hätte ich jetzt mal. Ja, du sagtest, du hast aktuell 8 Einladungen.
Ja.
Ich glaube, es ist so, also je mehr Zeit man auf dieser Plattform verbringt, desto und je mehr man dort aktiv ist, desto mehr Einladungen erhält man auch, die man verteilen kann. Ich habe da, glaube ich,
eine. Haben wir jetzt gerade verraten? Ja?
Ich glaube schon, um ehrlich zu sein. Ja. Ja? Also auch wenn wir jetzt in das eigentliche Thema mal langsam wechseln sollten, möchtest du uns vielleicht noch von deiner Kindheitstraumbegegnung mit einem großen Star auf dieser Plattform erzählen zum Abschluss? Die Story fand ich eigentlich ganz schön.
Ja, okay. Bringen wir das noch ganz kurz unter. Also ich bin ein Fan von Wetten, dass gewesen, seit meiner Kindheit. Wetten, dass war für mich so die Sendung des Abends und natürlich mit Thomas Gottschalk. Und ich fand das sehr schade, als diese Sendung dann irgendwann abgesetzt wurde. Und jetzt gab es bei Clubhouse gerade einen Talk zum Thema 40 Jahre Wetten, dass. Die Sendung ist zwar nicht 40 Jahre gelaufen, aber insgesamt startete sie 1981, damals noch nicht mit Thomas Gottschalk. Aber wie gesagt, das war so mein Idol. Und der war in diesem Talk drin und insgesamt auch 2.500, teilweise 3.000 andere Leute. Und am Ende konnte man noch die ein oder andere Frage stellen oder man konnte irgendwie selber noch ein Thema zu Wetten, das mit reinbringen. Und dann hatte ich mich gemeldet, nie gedacht, dass ich drankommen würde. Und es hat keine 2 Sekunden gedauert. Da kam ich dann auf die Bühne und konnte mich tatsächlich mit Thomas Gottschalk über Wetten, das unterhalten, über die Verbindung, die ich zu Wetten, das habe. Und es war schön. Ich habe also zwar noch nicht mein Interview mit ihm machen können, was ich auch mal möchte, aber auch das habe ich ihm gesagt, das sollte dann nochmal stattfinden und er hat es bejaht. Also von daher hat Clubhouse für mich auch richtig Tolles gebracht.
Also ich glaube, mich so einzuschätzen, dass ich prinzipiell nicht maximal auf den Mund gefallen bin. Aber ich glaube, in einer solchen Situation hätte ich dann in dem Moment nicht gewusst, welche Frage ich dem Thomas Gottschalk stellen soll. Ja? Also von daher Respekt da, oder wie er sagt, Respekt, ja, dafür.
Respekt, mein Lieber. Ja.
Genau, Respekt, mein Lieber, genau. Ach, Timo, ja.
Jo. Ich sag's dir. Naja, ja, aber wie gesagt, unser Hauptthema heute Cloud und mit Clubhouse war das mal so ein bisschen der Einstieg.
Wir machen einfach noch einen privaten Podcast irgendwann, oder?
Das wären diese Themen. Können, dann, wir, ja. können wir gerne machen, ja. Oder wir unterhalten uns bei Clubhouse.
Ja, oder bei Clubhouse.
Mit extra Handys natürlich.
Ja, absolut, absolut.
Also, wir wollen über Cloud sprechen. Was ist überhaupt die Cloud? Und wir haben ja in unserer IT-Sprache immer ganz, ganz viele Abkürzungen und ganz viele Worte, die wir verwenden. Damals, als SonicWall noch zu Dell gehörte, da gab es ein extra Notizbuch mit Abkürzungen, ja, genau. Wo man dann nachschlagen konnte, was denn da jetzt was bedeutet. Mhm. Das hätte ich gerne manchmal noch. Also auch bei SonicWall haben wir so viele. Und Cloud, was ist eigentlich die Cloud? Ich glaube, damit fange ich mal genauso an.
Ja, das finde ich ist eine mehr als berechtigte Frage. Also ich glaube so aus meiner Erfahrung, wenn man irgendwelche Vorträge hält, selbst mit Brancheninsidern, habe ich immer so ein bisschen den Eindruck, und ich schließe mich da auch selbst gar nicht aus, das geht mir zum Teil eben selbst auch so, dass so Standardausdrücke, wenn man sagt, ne, die Cloud oder was auch immer, Deep Packet Inspection, wo man eigentlich denkt, das ordnet jeder entsprechend zu. Und man fragt, muss man das nochmal gesondert erklären, dann nickt irgendwie keiner, sondern alle geben stumm dann die Mitteilung, dass das passt. Und ich glaube dann aber...
Ich fühle mich gerade total ertappt, habe ich immer so gemacht.
Ja, genau. Ja, letztlich hat dann jeder doch irgendwie eine andere Interpretation davon, beziehungsweise dann doch gewisse Unschärfen, die man aber vielleicht gar nicht so ohne weiteres zugeben möchte. Von daher finde ich die Frage mehr als berechtigt. Also wie definiert man das am besten? Die Cloud. Also ich hätte erstmal gesagt, die Cloud ist bei mir im Keller. Das ist aber falsch, weil ich habe mir irgendwann, als ich noch deutlich jünger war, mal die Domain diecloud.net reserviert, die ich auch immer noch habe. Ja. Das heißt, die Cloud liegt also bei mir. Das ist aber natürlich nicht was wir jetzt hier ausführen möchten, sondern am Ende des Tages ist die Cloud ja nur ein richtig großer Verbund, ein globales Netzwerk an Servern, die miteinander verbunden sind. Ja. Das heißt, im Groben kann man sagen, die bilden so eine Art Ökosystem miteinander und sind weltweit verteilt, aber haben die Option, in der Regel mit sehr, sehr breitbandigen Anbindungen miteinander zu kommunizieren, also mit einer richtig hohen Bandbreite. Und das hat natürlich den Vorteil, gerade bei großen Cloud-Anbietern, wenn du sagst, du lagerst deine Daten dahin aus oder nutzt diese Cloud-Anwendung, um Anwendungen für dich auszuführen oder eben auch, wie bei Clubhouse eben drüber gesprochen, für das Streaming von eben jetzt in dem Fall den Audiodaten oder von YouTube, von Videodaten, Social Media etc., dass du super, super einfach die Möglichkeit hast zu sagen, okay, Beispiel, die Daten werden gerade gestreamt aus einer Lokation, die eben von mir aus in Frankfurt stattfindet. Du hast jetzt aber in Frankfurt gerade Probleme mit der Internetanbindung oder mit was auch immer, Naturkatastrophen, Rechenzentrum ist einfach down, du hast Stress. Dann kann dieser Cloud-Anbieter sehr einfach dann auf einen anderen Rechenzentrumsstandort diese Informationen shiften und du hast als Endanwender eben keinerlei Downtime etc. Also du hast also eine super gute Hochverfügbarkeit und kannst auch perfekt dann in dieser Infrastruktur mit skalieren. Da sprechen wir gleich sicherlich nochmal drüber. Was ich ganz spannend finde an dieser Betrachtungsweise, du hast natürlich, sobald du hingehst und Daten in die Cloud verlagerst, einen Engpass, über den wir sicherlich in dem Zusammenhang sprechen müssen. Und zwar, wenn du jetzt von zu Hause, Work from Home ist ja aktuell ein Riesenthema, oder auch prinzipiell aus einem Unternehmensnetzwerk nun auf diese Cloud-Anwendungen oder Cloud-Daten zugreifen möchtest, dann ist deine eigene Internetanbindung, also deine eigene Internetleitung natürlich der Flaschenhals und mit der Frage verbunden, wie schnell kannst du auf diese Anwendungen eben zugreifen. Es ist natürlich so, dass dieser Glasfaserausbau im Moment ordentlich vorangetrieben wird, aber ich glaube, das ist auch schon teilweise so punktuell so zu sehen. Also ich habe jetzt hier, also ich komme hier, habe ich ja, glaube ich, im ersten Podcast schon mal gesagt, aus Limburg an der Lahn. Das liegt in Hessen und wir haben hier drumherum dann auch teilweise kleinere Ortschaften und da ist es so, dass der Anbieter die Deutsche Glasfaser sehr, sehr aktiv ist und sozusagen den Ortschaften das Verlegen von Glasfaserleitungen anbietet. Dann aber auch nur, wenn, glaube ich, Minimum 40% der Haushalte dem zustimmen. Also damit sich das eben wirtschaftlich für die lohnt. Und wenn das dann geschafft wird, und das ist hier tatsächlich auch häufig der Fall, weil die Leute schon Interesse daran haben, dann werden diese Leitungen irgendwie unter der Erde eingeblasen. Das heißt, das wird wie so freigespült mit so einer Art Schlauch und dann werden diese Leitungen einfach unter der Erde irgendwie in die entsprechenden Häuser reingeblasen. Ich glaube, da ist der Aufwand relativ gering. Ich glaube, in der Medizin würde man sagen, minimalinvasiv oder sowas in der Richtung. Aber dennoch fand ich es ganz spannend, weil ich habe einen Bekannten, der arbeitet für ein Unternehmen, die im Speziellen auch so Reparaturkits für Wasserleitungen vertreiben und anbieten. Und er hat gesagt, seitdem die Deutsche Glasfaser, also soll jetzt kein Bashing von dem Namen sein, seitdem Glasfaser eingezogen wird, kommt es halt häufiger mal vor, dass eben bei diesem Vorgang auch diese Wasserleitungen verletzt werden und die ganzen Städte jetzt vermehrt auf diese Reparaturkits dann zurückgreifen müssen, um dann wieder zu flicken sozusagen. Das sind meistens irgendwelche Drittanbieterfirmen, die dann auch von den Providern angemietet werden dafür. Von daher, das fand ich ganz spannend. Wie ist das bei dir? Du lebst ja doch in einem deutlich, bevölkerungsstärkeren Gebiet als ich hier in Limburg. Ja? Wie ist das bei dir, Timo?
Gut, ich lebe in der Nähe eines bevölkerungsstarken Gebietes. Also ich bin ja schon so ein bisschen außerhalb von München. Aber man hat auch bei uns angefangen mit Glasfaser und ich hatte mich schon total gefreut, dass ich endlich eine schnelle Leitung bekommen werde. Und dann hat man den Ausbau ungefähr 100 Meter vor meiner Wohnung gestoppt. ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass hier neben mir der Friedhof ist und dass die da nicht keine Leitung mehr brauchen oder so, keine Ahnung.
Da haben sie das Potenzial nicht so gut.
Wahrscheinlich. Aber ich habe inzwischen eine andere Lösung gefunden. Ich bin jetzt weg von der normalen Telefonleitung rüber zur Kabelleitung und die ist unfassbar schnell und für einen Privathaushalt eigentlich überdimensioniert, aber das ist ganz schön.
Okay, ja, das ist ganz spannend zu hören. Das ist schon regional zum Teil eben doch sehr, sehr unterschiedlich. Ne? Ich habe gerade vor 2-3 Tagen bei Heise einen sehr interessanten Artikel gelesen. Und zwar stand da, dass die Grünen, also die Partei, sich sehr stark ausspricht für den weitreichenden Ausbau von einem flächendeckenden Glasfasernetz. Und zwar unter der Betrachtungsweise, dass der Betrieb der derzeitigen Kupferinfrastruktur je nach Auslastung das 3- bis 17-fache an Strom mehr verbraucht, als wenn man das jetzt letztlich mit Glasfaser tun würde. Und da stand, dass deutschlandweit bis zu 1.100 Megawattstunden eingespart werden könnten mit dem Betrieb auf Glasfaser. Um das ein bisschen ins Verhältnis zu setzen, eines der größten Kohlekraftwerke, das ist glaube ich das 7. größte, nennt sich irgendwie Schwarze Pumpe, das erreicht wohl 1.500 Megawatt. Und das fand ich schon ganz, ganz spannend. Wenn man es unter diesem Aspekt auch mal sieht, dann ja, vielleicht kann man ja dann die Politik doch in die Richtung eben dann unter diesem, ich sag jetzt mal, Aspekt bewegen, da auch schneller voranzuschreiten. Das finde ich sehr spannend, weil, um das zu Ende zu führen, hier speziell in dem Wohngebiet, wo ich jetzt hier in Limburg zum Beispiel wohne, da ist Glasfaser aktuell auch kein Thema, wobei das sogar es ist 2000, glaube ich, aufgelegt worden, dieses Neubaugebiet hier bei uns. Da hat man offensichtlich über dieses Thema Glasfaser auch leider damals nicht nachgedacht. Ja. Aber gut, ist halt so, ja. Ja, die Fragestellung jetzt mal unabhängig von den Internetanbindungen ist, okay, ich habe jetzt Daten in der Cloud liegen, in der Cloud-Umgebung liegen. Wie kommunizieren die Unternehmen denn letztlich mit diesen Daten? Das eine ist natürlich haben wir gerade drüber gesprochen, Standard-Internetleitung. Das tut man in der Regel, wenn man da sensitive Daten hat, ja nicht ohne Verschlüsselung. Das heißt, ich lege in aller Regel einen VPN-Tunnel über diese Leitung. Das heißt, Beispiel, ich habe in meinem Unternehmen eine Firewall stehen, im Optimalfall eine SonicWall, und habe dann in einer Cloud-Umgebung, da reden wir gleich noch drüber, welche Optionen es da gibt, habe ich eine virtuelle Firewall stehen, im Optimalfall ebenfalls eine virtuelle SonicWall, und zwischen diesen beiden Produkten habe ich dann einen verschlüsselten VPN-Tunnel, um eben gesichert auf meine Daten zuzugreifen. Eine andere Alternative wäre jetzt zum Beispiel so eine klassische MPLS-Leitung. Das heißt, ich beauftrage meinen Telefonanbieter, Internetanbieter, Anbieter, mir im Grunde eine feste Verbindung von A nach B herzustellen. Das hat man relativ häufig auch bei ja, so international agierenden Unternehmen, die dann untereinander feste Leitungen buchen, die in der Regel auch relativ teuer sind. Es gibt auch eine etwas preiswertere Variante davon, das nennt sich in der Regel Direct Lines oder Direct Connects. Das basiert dann auf so einer Art Shared Infrastructure, ist also, glaube ich, nicht ganz so sicher wie eine MPLS-Strecke, aber dafür ein bisschen preiswerter. Deswegen legen zum Beispiel auch einige Unternehmen dann über diese MPLS- oder Direct-Connect-Leitungen nochmal zusätzlich einen VPN-Tunnel drüber, um eben für die Verschlüsselung zu sorgen. Das wären auf jeden Fall so gängige Anbindungsformen an Cloud-Infrastrukturen, die man hat. Auf jeden Fall, und das denke ich, ist auch eine gute Überleitung dann zum nächsten Themenkomplex oder der nächsten Betrachtungsweise, wenn wir über Private-Cloud-Umgebungen sprechen. Ja, weil das ist sicherlich einer der größten Bereiche der Cloud-Nutzung, den ich auf jeden Fall in Deutschland sehe. Von daher, ich weiß nicht, Thema, möchtest du zu dem anderen Thema noch was sagen oder sollen wir dann thematisch auf die verschiedenen Cloud-Themen eingehen?
Ja, eigentlich hast du gerade die perfekte Überleitung schon gemacht, die ich jetzt gerade finden wollte, weil du sagtest verschiedene Leitungen und es gibt ja verschiedene Clouds und da wollte ich dann jetzt eigentlich darüber gehen, aber eigentlich bist du schon da, von daher dachte ich, komm, lass den Silvan weiterreden.
Ich bin der Albtraum eines jeden Radiomoderators, oder?
Nein, das auf keinen Fall. Ich finde, manchmal muss man auch einfach mal die Zügel etwas locker lassen und laufen lassen. Und wenn es läuft, dann läuft's. Es läuft.
Sehr gut, Timo, sehr gut. Ja, dann machen wir das genauso, ja. Dann lass uns mal ein bisschen über diese verschiedenen Cloud-Typen sprechen. Ich habe eben schon einen Teilbereich mal vorweggenommen, nämlich die besagte Private Cloud. Im Grunde ist eine Private Cloud nichts anderes als eine Umgebung, die irgendwo anders, also in einem Rechenzentrum, egal ob das jetzt in einem ganz, ganz großen Rechenzentrum, wie zum Beispiel bei Microsoft, also bei Azure letztlich steht oder bei Amazon, bei AWS oder bei irgendeinem Zentrumsanbieter um die Ecke. Da reden wir gleich auch nochmal drüber, welcher Kunde eher so in Richtung Global Player Microsoft Amazon tendiert und wann sich vielleicht eher die Verwendung eines lokalen Rechenzentrums anbietet, auf jeden Fall auf Basis diverser Projekte, die wir gemeinsam mit Partnern und Kunden in den letzten Wochen und Monaten realisiert haben. Auf jeden Fall ist es so, in dieser Private Cloud unterteilt man jetzt auch nochmal in verschiedene Optionen, die ich im Grunde nutzen oder buchen kann. Nämlich das, die erste Option nennt sich Infrastructure as a Service. Im Grunde ist es so, dass ich meine Daten dann nicht mehr bei mir liegen habe, sondern bei meinem Cloud-Anbieter. Ich dort aber nicht verantwortlich bin für den Betrieb und sozusagen die Performance der Server, die dort stehen. Das heißt, ich miete mir da nicht einfach nur einen Rackspace an, also irgendeinen Platz an, wo ich meine eigenen Serverschränke reinstellen kann mit Servern, die eben mir gehören, sondern ich miete im Grunde die eigentlichen Infrastrukturressourcen, wie die Computing Power. Das heißt also, ich sage, ich hätte gerne einen Server, der hat von mir aus 4 CPUs mit dieser Taktrate. Ich brauche so und so viel Arbeitsspeicher. Ich brauche so und so viel Festplattenspeicher. Kann das mir in aller Regel dann auch wunderbar über ein schönes Dashboard zusammenklicken und habe auf dieser Basis halt super einfach die Möglichkeit, so ein bisschen durchzuskalieren und auch recht dynamisch dann anzupassen. Also wenn ich einfach merke, der Server, mit dem ich gestartet habe, der ist dann doch ein bisschen unterdimensioniert, ich brauche mehr, dann kann ich mir in aller Regel auch dann sehr, sehr einfach entsprechende Ressourcen dann dazu packen. Ja.
Jetzt muss ich aber mal ganz kurz da eingreifen, weil heißt das jetzt, wenn ich jetzt mir da etwas buche, dann würden mir dann von dem Anbieter ein eigener Server hingestellt, der halt genau die Anforderungen hat, die ich brauche. Mhm. Gut, ich brauche dann irgendwie andere Anforderungen, also stellen Sie mir einen anderen Server dahin oder wie funktioniert das? Oder werden da dann sämtliche Leute auf sämtliche Firmen auf verschiedene Server gepackt, ohne dass ich eigentlich genau weiß, was da jetzt genau steht?
Also die Antwort ist sowohl als auch.
Okay.
Es gibt eine, es ist hier nicht schwarz und weiß, ja, wobei eigentlich schon schwarz und weiß. Es gibt eine sogenannte Shared Private Cloud und eine, ich sag jetzt mal, Own Private Cloud oder normale Private Cloud. Wenn du eine normale Private Cloud hast, dann hast du die Möglichkeit bei deinem Rechenzentrumsanbieter, das bieten auf jeden Fall viele an, dass du wirklich sagst, ich brauche Minimum das. Und der ist dann in der Lage, dir genau baue nur für dich diese Infrastruktur mit dieser Computing Power, die du brauchst, zur Verfügung zu stellen. Da laufen dann auch wirklich nur deine Daten drauf. In aller Regel ist das aber exorbitant viel hochpreisiger, als wenn du auf einer Shared Private Cloud unterwegs bist. Und das ist auch eher so das gängige Konstrukt. Das heißt, du kannst dir das im Grunde so vorstellen, der Anbieter hat dann einen richtig, richtig großen Server mit massiv viel Arbeitsspeicher, CPUs drin und Festplattenplatz oder SSD-Platz dahinter stehen. Und letztlich wird dann dynamisch, je nachdem wie es gerade gebraucht wird, werden eben multiple Kunden auf diesem Hypervisor, also auf diesem großen Server virtualisiert angebunden, was auch wirtschaftlich natürlich deutlich effizienter für diesen Anbieter ist. Das heißt, es gibt die Variante, ne, sowohl als auch, je nachdem, was du brauchst und was du vor allem auch bereit bist auszugeben und zu bezahlen.
Okay, gut, das habe ich verstanden.
Ja, über das Thema Security in diesem Zusammenhang können wir dann sicherlich gleich auch nochmal eigenständig sprechen, weil ich glaube, gerade in so einem Rechenzentrumsbetrieb spielt Security natürlich eine richtig, richtig große Rolle. Und je nach Betriebskonzept hast du auch sowohl als derjenige, der die Daten dorthin verlegt, aber auch als Betreiber dieser Infrastruktur eine gewisse Sorgfaltspflicht und diverse Möglichkeiten, da einzugreifen. Aber da reden wir gleich nochmal explizit über dieses Thema Security und vor allem auch, was wir jetzt aus dem SonicVault-Portfolio konkret mit unseren Produkten tun können, um da Sicherheit mit reinzubringen. Ja. Ich würde vorschlagen, dass wir gleich aber also nochmal den nächsten Bereich der Private Cloud eben kurz ansprechen. Und zwar wäre das das sogenannte Platform as a Service. Das heißt, im Grunde stellt dir der Anbieter direkt die Möglichkeit zur Verfügung, deine Anwendung bereitzustellen. Das heißt, du kümmerst dich nicht mehr um die Infrastruktur dahinter. Das heißt, du hast nicht mehr zu entscheiden, wie viele CPUs, wie viel Arbeitsspeicher und Co. brauche ich, sondern du mietest einfach nur sozusagen einen Server, wo du dann die Möglichkeit hast, deine Anwendung drauf bereitzustellen. Also ganz einfach zum Beispiel deinen Webserver, um deine Webseite zu hosten. Gibt es ja Anwender oder Anwendungen oder auch Anbieter wie Sand am Meer, dass du sagen kannst, ich hätte gerne einfach nur so ein schönes System, wo ich dann meine Artikel für die Webseite editieren kann etc. Und die werden dann für mich gehostet und sowas in der Richtung. Und das kann natürlich auch ganz, ganz breit gefächert skalieren für richtig ausgeklügelte Unternehmensanwendungen, wie zum Beispiel SAP und Dinge dieser Art, dass du einfach sagst, du mietest dir diese Infrastruktur, hast aber nichts mehr mit der eigentlichen, mit den Ressourcen dahinter zu tun. Und dann hast du so einen dritten Aspekt, da starten teilweise auch gerade öffentliche Auftraggeber, also Städte, Kommunen und Co. mit, da reden wir gleich ja nochmal über ein paar Use Cases, dass die sogenannte Colos verwenden. Also Colo steht für Colocation, das heißt im Grunde mietest du dir in diesem Rechenzentrum dann nur einen Platz an und stellst dort deine eigenen Serverschränke mit deiner eigenen Infrastruktur hin, partizipierst am Ende aber dann durch die redundante Anbindung des Internets durch die gesamten Systeme, da werden wir gleich sicherlich auch nochmal drüber sprechen, wie zum Beispiel eine Löschanlage, Zutrittskontrollen etc. Diese Option gibt es auch. Wobei man jetzt zunehmend mehr feststellt, dass diese klassische Nutzung, diese Co-Location doch sehr, sehr stark abdriftet dann in den Bereich Infrastructure as a Service oder Plattform as a Service, weil im Speziellen dann auch der Kunde ja mit dem Betrieb der eigentlichen Server oder auch der Wartung dieser Serverinfrastruktur sehr viel weniger zu tun haben möchte. Von daher, ja, aber der Vollständigkeit halber sei das nochmal erwähnt. Auch für SonicVault gesprochen ist es zum Beispiel so, wir haben vor einiger Zeit durchaus auch mit solchen Co-Locations gearbeitet für unsere Dienste und Services, die wir anbieten, sind mitunter aber jetzt zunehmend mehr in den Bereich Infrastructure as a Service mit reingegangen und nutzen eben dann richtige Cloud-Infrastrukturen, wo unsere Produkte selbst gehostet werden und nicht mehr so diesen klassischen Selbstbetrieb. Denke ich, kann man auch verstehen. Wir sind, also SonicVault ist ja letztlich ein weltweit verteiltes, globales Unternehmen. Da macht es wenig Sinn, dass man sagt, man versucht jetzt in jedem europäischen Land irgendwie einen regionalen Rechenzentrumsanbieter zu finden, wo man dann die Systeme reinstellt und selbst betreut. Da macht es strategisch wahrscheinlich auch schon einfach mehr Sinn zu sagen, ich habe eine Konsole, wo ich administrieren kann und habe auf der Basis dann die Möglichkeit, schön global, weltweit verteilt, diese ganzen Rechenzentren unter einem Hut sozusagen zu verwalten. Ne? Das ist so das im Prinzip. Und dann, damit möchte ich dann auch abschließen in diesem Zusammenhang, reden wir ganz, ganz häufig, und das ist mitunter auch die meiste Anwendungsform, die wir aktuell bei unseren Kunden sehen, von einer sogenannten Hybrid Cloud, also einer hybriden Lösung. In aller Regel ist eine Hybrid Cloud eben genau das. Du hast in deinem Unternehmen selbst noch Server stehen, eigene Infrastruktur stehen, sagst dann aber, ich möchte gerne die Vorzüge einer Cloud-Umgebung, einer Private Cloud-Umgebung nutzen, fängst also an, diverse Server oder Dienste oder Dinge dann bei deinem Rechenzentrumsanbieter oder von mir aus auch bei Amazon AWS oder Azure Microsoft auszulagern und die dort zu betreiben. Und dann hast du ein Zusammenspiel zwischen diesen beiden Infrastrukturen, wo du dann in der Regel eben auch den besagten VPN-Tunnel oder die entsprechenden Anknüpfpunkte dann hast, um sicher deine Daten im Unternehmen mit den Daten in der Cloud-Umgebung dann zu synchronisieren und auf die entsprechend zuzugreifen. Das sind aus meiner Sicht auf jeden Fall so diese Klassiker, also Infrastructure as a Service, Platform as a Service, dann Colo, also diese Colocation-Geschichte und eben der besagte Betrieb einer Hybrid Cloud, den wir in der Praxis ganz, ganz häufig sehen. Dagegen steht das Konstrukt einer Public Cloud. Das geht in eine ganz, ganz andere Richtung. Das sind in der Regel so Software-as-a-Service-Dienste, die man aus dem Privaten ja auch gut kennt. Dropbox ist zum Beispiel einer davon. Das heißt, du lädst einfach deine Daten zum Anbieter hoch, der sorgt für alles und du buchst dir nur diesen Service. Du hast weder mit der Infrastruktur noch mit dem Betrieb, hast du überhaupt gar nichts zu tun. Du mietest dir einfach dieses entsprechende Modell, Google Fotos zum Beispiel, alles, was da so dazugehört. Im Business-Umfeld sind das natürlich Dinge wie zum Beispiel Microsoft 365, früher hieß es hier Office 365, mittlerweile eben Microsoft 365. Also diese ganze Thematik von wegen OneDrive, SharePoint, natürlich auch das ganze Thema Hosted Exchange, also E-Mail-Verkehr bei Microsoft. Das ist ein richtiger Public Cloud Hosted Service, wo du mit der Infrastruktur relativ wenig dahinter zu tun hast. Ne? Wir zum Beispiel sehr, sehr stark Salesforce nutzen wir ja als unser zentrales CRM-System, wo so ziemlich alles drauf läuft, inklusive unserem Support dann auch in Richtung Partner und Kunde. Das ist auch so ein richtig klassischer Service. Das wäre aus meiner Sicht so die Unterteilung der verschiedenen Cloud-Typen, über die wir hier sprechen.
Eine ganze Menge. Und du hast ja gerade auch schon mal kurz angesprochen, wir wollen auch so ein bisschen mal auf Use Cases schauen. Bevor wir das direkt tun, würde ich einen Schritt davor gehen. Warum entscheiden sich Unternehmen eigentlich überhaupt, in die Cloud zu gehen, wie man so schön sagt?
Also ich glaube, das kann man nicht verallgemeinern. Man muss sich diesen Use Case sehr, sehr genau anschauen. Grundsätzlich sehe ich in Projekten als Treiber ganz, ganz stark die Tatsache, dass immer mehr Zertifizierungen gefordert werden. Sei es jetzt bei irgendwelchen Automobilzulieferern oder bei Kommunen oder Städten, die dann plötzlich irgendwie eine ISO 27001 Zertifizierung brauchen oder weil sie plötzlich irgendwie als kritische Infrastruktur eingestuft wurden, dann eine Zertifizierung brauchen, wird es eben zunehmend schwieriger, das, ich sag jetzt mal ganz platt, im eigenen Keller zu betreiben. Weil wenn du wirklich eine ISO 27001 Zertifizierung haben möchtest, da gehört ja ziemlich viel rein. Du brauchst irgendwie eine Feuerlöschanlage, du brauchst Zugangskontrollen, irgendwie 24x7 Kameraüberwachung, du brauchst Detektoren für irgendwie Wasser und Feuer und all das, was dazugehört. Und wenn du wirklich das in deiner eigenen Infrastruktur so abbilden möchtest, kommt dann richtiger Aufwand und letztlich auch Kosten auf dich zu, so dass häufig ein Grund dafür ist zu sagen, naja, dann ziehe ich doch meine Infrastruktur einfach in eine Umgebung um, wo diese gesamten Dinge schon da sind, wo vielleicht sogar diese ISO-Zertifizierung sogar schon da ist, die ich brauche. Also das ist sicherlich ein sehr, sehr wichtiger Aspekt, den ich aus Projekten immer mal wieder mitnehme. Und zum Zweiten vor allem auch das Thema Skalierbarkeit und Elastizität. Da werden wir dann gleich nochmal genauer drüber sprechen. Aber im Grunde, ich habe es ja eben schon so ein bisschen angeteasert, wenn du in deinem Keller deine eigenen Server betreibst, dann hast du das Thema, dass wenn die Leistungskapazität nicht mehr ausreicht, dann brauchst du halt irgendwie eine schnelle Internetleitung oder schnellere Internetleitung, du brauchst mehr Server, mehr Ressourcen etc. Das ist natürlich super komplex, das dann in dem Moment auch dann damit reinzubekommen. bekommen. Wenn du jetzt aber sagst, du bist in der Cloud-Umgebung, dann buchst du dir einfach in deinem Dashboard mehr Performance dazu und dann hast du die. Und deswegen denke ich, ist das ein sehr, sehr starker Treiber eben dann für Unternehmen in die Cloud rein zu migrieren.
Dann würde ich sagen, schauen wir doch mal auf Private Cloud Use Cases, oder? Was gibt es da so, von denen du aktuell erzählen kannst?
Ja, also ich habe einfach mal so ein paar ausgewählt, habe auch mit dem Team lang gesprochen im Vorfeld, weil wir haben sehr viele Kunden in diesen Segmenten. Ich habe aber mal ein paar Use Cases rausgesucht, von denen ich denke, da ist es interessant, drüber zu sprechen. Ganz wichtig, ich werde jetzt hier das Ganze ein bisschen anonymer gestalten und keinen Namen nennen, auch wenn wir das zum Teil sogar dürften, weil wir Agreements haben, da auch offiziell drüber zu sprechen. Aber ich halte es jetzt hier bewusst einfach mal ganz, ganz offen. Ich würde mal mit einem Use Case starten von einem Automobilzulieferer. Und zwar ist es in dem speziellen Fall so, die haben eine Plattform, um eben mit dem eigentlichen Autohersteller irgendwelche CAD-Zeichnungen und sensible Daten auszutauschen. Jetzt ist es so, dass dieser Automobilbauer, diese besagten Zertifizierungen eben alle braucht, also ISO 27001 etc. Und für ihn wäre es jetzt ein Problem, dass eben seine Zulieferer, die irgendwelche Teile für ihn mitentwickeln und Daten mit ihm austauschen müssen etc., ihre Daten in einem ungeschützten, sag mal, Rechenzentrum im Keller betreiben, dann ist es teilweise für seine Zertifizierung ein Problem, dass das genauso stattfindet. Das heißt, in dem Fall haben wir sehr stark gesehen, dass der Automobilhersteller seinem Zulieferer mehr oder weniger stark empfiehlt oder aufdiktiert, in eine Umgebung seiner Daten rein zu migrieren, die eben ordentlich mit Zertifizierung ISO 27001 etc. versehen ist, das heißt eben in eine ordentlich geschützte Cloud-Umgebung mit rein. Ja. Da muss man auch ein ganz bisschen aufpassen. Ich habe mit einem Experten in dem Bereich gesprochen. Er sagte, gerade wenn du mit regionalen Rechenzentrumsanbietern arbeitest, ist es so, dass diese Zertifizierungen, die die anbieten, oft hinter der Tür aufhören. Das heißt, irgendwie nur das Gebäude betreffen. Es gibt dann aber auch sehr wohl Anbieter, die diese Zertifizierungen auch für die gesamte Infrastruktur mit abgeschlossen haben. Da muss man dann also sicherlich ganz genau hinschauen, auch im Detail. Wobei ich denke, dass ein Unternehmen, das eben mit diesen Zertifizierungen firm ist und auch die braucht, genau weiß, wo da hinzuschauen ist. Das wäre auf jeden Fall so ein Use Case, den ich ganz interessant fand, so aus dieser Automobilbranche. Und dann muss man sagen, haben wir sehr, sehr viele städtische Umgebungen. Wir haben zum Beispiel eine große Stadt in Hessen, die ist aufgrund ihrer Größe und der Einwohnerzahlen diverser anderer Aspekte als kritisch eingestuft. Und die haben ganz, ganz lange ihre Infrastruktur auf einer eigenen Umgebung betrieben, hatten da aber diverse Probleme im Speziellen auch im Performance-Bereich. Also das, was wir eben angesprochen haben, die konnten eben nicht ordentlich mitskalieren, ganz, ganz schnell und hatten auch mit der Internetanbindung immer mal wieder Themen und Probleme. Und die haben dann sich tatsächlich für eine Shared Private Cloud entschieden bei einem regionalen Anbieter und haben ihre gesamten Systeme dorthin verlegt. Weil bei Städten ist es mittlerweile ganz häufig so, dass die dann selbst für ihre Kommunen drumherum weitere Services anbieten. Also zum Beispiel den Betrieb von irgendwelchen Softwareprodukten, wo du Renteninformationen für dein Bundesland einholen kannst etc. Das heißt, die bieten dann selbst Software as a Service aus dieser Infrastruktur heraus für die Kommunen an. Das fand ich ganz spannend. Die haben damals angefangen mit einer eigenen Co-Location, also haben sich wirklich nur diesen Rechenzentrumsplatz bei dem Rechenzentrumsanbieter gebucht, sind dann aber hingegangen und haben dann irgendwann wirklich komplett auf Infrastructure as a Service umgezogen, damit sie diesen eigenen Betrieb in dem Fall gar nicht mehr hatten. Also ein ganz interessanter Aspekt bei der Geschichte war, dass das natürlich auch freigegeben werden muss. Da war also der hessische Datenschutzbeauftragte mit involviert und der hat dann auch dieses Konstrukt gemeinsam mit dem Rechenzentrum in dieser Private Cloud Umgebung überprüft und hat das auch freigegeben, weil in diesem speziellen Fall das gewählte Rechenzentrum sogar für Kritis zertifiziert war. Also man sieht, es gibt sehr wohl mit der richtigen Wahl des Rechenzentrums, des, ich sage jetzt mal, Private Cloud Anbieters, dann sehr wohl auch die Möglichkeit, in diese Bereiche mit rein zu skalieren. In einem anderen Fall ebenfalls wieder öffentliche Umgebung. In dem Fall war es hier eine größere Stadt, aber in dem Fall nicht als kritisch eingestuft. Die treten wirklich selbst als lokaler und kommunaler Cloud-Dienstleister auf. Das heißt, die haben sich eine eigene Infrastruktur entwickelt und bieten dann diesen Kommunen drumherum die Möglichkeit an, deren Services zu nutzen. Das heißt, die sind also ja jetzt selbst Private Cloud Anbieter geworden, wenn man es mal so möchte, und nutzen dafür eben auch sehr, sehr viele Produkte aus dem Hause SonicWall. Also angefangen von der Firewall, gehend über Bereiche E-Mail Security zum Beispiel. Die nutzen auch virtuelle Firewall-Systeme von uns. Also ganz, ganz vielfältig, um diese Dienste wirklich sicher anbieten zu können. Die hosten zum Beispiel auch einen eigenen Renten einen Auskunftsservice auf dieser Umgebung, File-Sharing-Dienste und Dinge dieser Art. Und da war auch so mit ein starker Treiber, weil, also ich glaube, dieses Thema, und das hat man jetzt schon so ein bisschen ableiten können, Städte und der öffentliche Bereich, da habe ich immer das Thema, dass die Personalmangel haben. Da gibt es immer relativ wenige Leute, die für den Betrieb dieser Infrastruktur verantwortlich sind. Und immer dann, das ist natürlich dann auch weg von dem Thema Stadt, also das Thema Personal, Personalmangel ist in der IT ja grundsätzlich ein Thema, ist immer ein interessanter Kunde, um dann eine Rechenzentrumsinfrastruktur zu verwenden, weil ich auf der Basis dann ganz einfach die Möglichkeit habe, doch ein bisschen Ressourcen einzusparen, weil mir wenigstens der Betrieb und das Handling dahinter abgenommen wird. Ja.
Ich könnte ganz kurz einen Satz dazu reinbringen, habe ich gestern gerade gelesen, was mich sehr gewundert hat. Das Bundesgesundheitsministerium hat aktuell, da sind ja tausende Mitarbeiter, die haben 2,5 Stellen im Bereich IT-Sicherheit.
Ja, siehst du. Ja. Da musst du dich nicht wundern. Ne?
Nee, nicht
da musst du dich nicht wundern. Ja, absolut. Ja, aber das ist ja nicht nur in diesen Bereichen so. Ich meine, selbst wenn du in unserer Partnerlandschaft oder auch bei den Kunden schaust, also gefühlt sucht jeder irgendwie Mitarbeiter. Und da aber auch geschultes Fachpersonal zu finden, ist nicht trivial in diesem Segment. Muss man ganz klar sagen. Ne? Gerade in der IT-Security ist das nicht ohne. Ja. Ja, ich würde vielleicht, weil wir hier auch schon wieder jetzt laut meinem Mischpult auf jeden Fall seit 54 Minuten sprechen und wir noch das ein oder andere Thema haben, was wir gerne aufgreifen würden, noch ganz kurz den letzten Use Case anreißen bei einem Kunden, den wir haben, das aber jetzt nicht maximal umfangreich tun. Ich finde das auch ganz interessant, mit denen arbeiten wir schon seit Ewigkeiten zusammen. Das ist eine ganz, ganz große Stadt im Norden Deutschlands. Die haben mittlerweile auch von einem eigenen Rechenzentrum in was Größeres die Daten rein verlagert. Ich glaube, das ist mittlerweile sogar TÜV geprüft, dieses Rechenzentrum etc. Und die bieten wirklich Services für relativ viele Kommunen und auch Bundesländer in der Umgebung an. Und die nutzen von uns eine richtig große verteilte E-Mail-Security-Infrastruktur, um diesen Service dann für die Kommunen bereitzustellen. Ich will nicht lügen, aber aktuell sind das, glaube ich, über 130.000 Postfächer, die wir mit unserer E-Mail-Security-Lösung jetzt in diesem Konstrukt schützen. Und wer sich mit SonicWall und E-Mail Security beschäftigt hat, der wird wissen, dass gerade dieses Produkt enorm skalierfähig ist. Das heißt, egal ob ich jetzt sage, ich habe einen Server mit so einer, wir nennen das All-in-One-Installation, wo von mir aus irgendwie 10 E-Mail-Adressen drüber laufen, oder ich skaliere das ganz, ganz groß dann mit sogenannten Remote-Analysern, so nennen wir die. Also wir verteilen diese Infrastruktur, wenn gewünscht, sogar auf verschiedene Standorte und Rechenzentren etc. Das skaliere ich eben problemfrei in diesem Bereich 130.000 Postfächer rein und sogar weit darüber hinaus, wenn gewünscht. Das ist auf jeden Fall so aus der Praxis gesprochen auch ein Use Case in diesem Bereich, wo jemand selbst dann als Cloud-Anbieter auftritt in Kombination mit den SonicWall-Produkten, ja, den ich dann nochmal abschließend gerne mit einstreuen wollte.
Man kann dann, glaube ich, auch abschließend sagen, es ist eben nicht so, wie man das eigentlich regelmäßig im Daily Business hört von unseren Partnern, die dann sagen, ja, mit Cloud, da brauchen wir überhaupt nicht anfangen bei den Behörden und so weiter, denn die sind tatsächlich schon da. Aber es ist trotzdem auch das ein oder andere an Überzeugungsarbeit zu leisten, weil es gibt ja doch die ein oder anderen Security-Bedenken. Ne?
Ja, absolut. Ich meine, man kann das ja ganz gut sehen. Ich bin regelmäßig im Austausch mit meinen Kollegen in diversen Telefonaten, Remote-Konferenzen etc. Man sieht schon sehr, sehr stark, selbst in Europa, dass wir, das ist nicht nur gefühlt, dass wir Deutschen etwas, ich sage jetzt mal, paranoider sind, was das Thema Datenschutz angeht, als der Rest der Welt. Das ist schon so. Also ich glaube, wir haben da ein sehr, sehr hohes Sicherheitsverständnis, was auch sehr gut ist, wie ich finde. Und immer dann, wenn die Daten eben nicht mehr bei mir liegen, sondern in einer Cloud-Umgebung, also außer Haus, ne, meine sensitiven Daten, dann ist das natürlich etwas, über das ich mir Gedanken machen muss. Gerade bei diesem Thema Hybrid Cloud, wo wir eben ja schon mal drüber gesprochen haben, das heißt, ich habe einen Teil meiner Infrastruktur noch bei mir stehen, ein anderer Teil liegt dann irgendwo in der Cloud und ich baue mir Brücken dahin, dann muss ich natürlich auch diverse Türen in mein Unternehmensnetzwerk rein öffnen, damit ich überhaupt auf diese Daten, die eben jetzt woanders liegen, drauf zugreifen kann. Da führt mal kein Weg dran vorbei. Ich habe gerade, also das ist ein Thema, da reden wir schon relativ lange drüber, aber das hat jetzt offensichtlich nochmal einen neuen Drive aufgenommen, sage ich mal. Glaube ich, vor 2-3 Tagen habe ich das bei Heise auch wiederum gelesen. Kennt man sicherlich diese klassischen Side-Channel-Attacken. Wie gesagt, reden wir schon relativ lange drüber. Fing damals irgendwie an mit Meltdown, Foreshadow, TPM-Fail, Portsmash und Co. Im Grunde geht es bei diesen Angriffsformen immer darum, dass ein Angreifer nicht auf irgendeinen auf eine Softwarelücke oder sowas abzielt, sondern eine Hardwarekomponente, nämlich die CPU. Die wird angegriffen, um dann auf geschützte Bereiche des Speichers zuzugreifen. Und das ist, glaube ich, 2018, will ich nicht lügen, muss ich nochmal genau recherchieren, fing dieses Thema in den Medien an. Da hat man sogar erste Code-Samples gesehen, die dann auch belegen, dass das möglich ist. Ich glaube sogar, dass die Universität in Graz, glaube ich, da sehr, sehr stark an diesen Themen mit beteiligt war. Man hat dann aber relativ lange keine scharfen Angriffe in der Praxis festgestellt, die darauf schließen lassen, dass das irgendwie ausgenutzt wird. Jetzt habe ich gerade vor 2-3 Tagen gelesen, dass man mittlerweile Malware gefunden hat, die sowohl für Windows als auch für Linux-basierte Systeme existiert. Und wenn diese Malware ausgeführt wird, dass dann genau das, also diese Schwachstellen in der Hardware, in der CPU hergenommen werden, um eben auf diese geschützten Speicherbereiche zuzugreifen. Und ich bin fest davon überzeugt, dass diese Side-Channel-Attacken in der nächsten Zeit einen enormen Auftrieb erfahren werden. Das ist eine komplexe Angriffsform, aber wir stellen grundsätzlich ja sowieso fest, dass eben so diese klassischen Gießkannenprinzip, man guckt mal, was so geht, das nimmt in der breiten Masse sowieso immer mehr ab. Da hatten wir ja auch im ersten Podcast schon drüber gesprochen, sondern man hat mit deutlich zielgerichteteren Angriffen zu tun und das geht absolut in diese Richtung mit rein. Das ist natürlich gerade, du hast am Anfang oder weiter zu Beginn die Frage gestellt, Richtung, ist das jetzt ein Server, der nur für mich betrieben wird? Oder ist das ein Server, wo verschiedene Kundenumgebungen einfach drauf abgebildet werden? Und da ist diese Frage natürlich ganz, ganz relevant, weil jetzt stell dir mal vor, du bist Cloud-Anbieter und hast jetzt einen großen Server da stehen, auf dem verschiedene Kunden virtuell abgebildet werden. Jetzt wäre es einem Angreifer möglich, diesen Server, also diese CPU, diese Speicherbereiche von diesem Server unten drunter in irgendeiner Form zu knacken. Dann hätte er natürlich potenziell Zugriff auf Daten von x Kunden. Und das ist ein bisschen die Gefahr dahinter. Das heißt, das richtet sich einmal natürlich an die Betreiber von Rechenzentren, die sich über diese Themen Side-Channel-Attacken sehr, sehr konkrete Gedanken machen müssen. Ja, es gibt dann teilweise, je nach Angriff, gab es dann damals auch irgendwelche Patches, die dann dafür sorgen, dass die CPUs nicht mehr angreifbar waren. Die haben in der Regel aber zu einem massiven Performance-Abfall geführt. Aktuellere CPU-Varianten haben dann teilweise diese Probleme nicht mehr. Man hat am Anfang gedacht, das betrifft nur CPUs von Intel, hat dann später aber festgestellt, nee, das geht auch bei AMD-CPUs etc. Also ein sehr komplexes Thema, mit dem wir sicherlich einen Podcast alleine füllen könnten. Faktisch ist es aber so, dass das nicht nur Cloud-Anbieter in irgendeiner Form beschäftigt, sondern natürlich auch den, ich sag jetzt mal, Admin, der für seine Umgebung Sicherheit braucht, weil er wäre sicherlich genauso wenig amüsiert darüber, wenn plötzlich sensible Daten aus seinem Server auf diese Art und Weise abgegriffen werden. Ja. Aus dem Grund denke ich, ist das eine sehr, sehr gute Option, mal so ganz grob aufzuzeigen, in welche Richtung das SonicVault-Portfolio hier Sicherheit mit reinbringen kann. Zuallererst, wenn wir über Cloud-Umgebungen reden, dann geht es hier immer darum, dass irgendwo, in der Regel virtualisiert, etwas von mir an Daten liegt. Jetzt muss ich auf diese Daten ja irgendwie a. gesichert zugreifen und b. habe ich die Notwendigkeit, dass diese Server, die dort für mich betrieben werden, genauso sicher geschützt werden wie meine physischen Server, die bei mir im Unternehmen stehen. Das heißt, so diese klassische Hardware-Firewall, die ja ganz, ganz viele Kunden von uns im Einsatz haben, die gibt es in der genau gleichen Form auch voll virtualisiert. Die nennt sich dann NSV, also NSV, und hat die gleiche administrative Oberfläche, hat die gleichen Security-Dienste, Security-Merkmale, die angeboten werden. Es ist wirklich eins zu eins das gleiche Firewall-Produkt, eben nur virtualisiert. Und das gibt es nun aus unserem Hause auf allen möglichen Plattformen, zum Beispiel auf VMware und Hyper-V und KVM. Damit hat man schon mal bei sehr vielen regionalen Rechenzentrumsanbietern das Produkt, was man braucht, weil da hat man eben ganz, ganz viel dieser Hypervisor im Einsatz. Zum anderen gibt es diese virtuelle Firewall aber auch für die großen Anbieter, zum Beispiel bei Amazon AWS. Da kann ich mir diese virtuelle NSV von uns entsprechend einfach per Template runterladen und loslegen und könnte das auch bei Microsoft Azure tun. Also das ist aus meiner Sicht schon mal ein enorm wichtiges Werkzeug, um meine Server, die dort in dieser Private Cloud stehen, ordentlich zu schützen und letztlich auch die sichere Anbindung zu mir ins Unternehmensnetzwerk aufzubauen. Wir haben das eben schon mal gehört. Hier kommt in der Regel ein klassischer VPN-Tunnel zum Einsatz. Jetzt ist es aber so, dass wenn ich anfange, Daten in die Cloud reinzuverlagern, dann liegen die da ja nicht aus Spaß. Dann liegen die da, weil ich da permanent Zugriff drauf brauche und die auch immer verfügbar sein müssen. Jetzt möchte ich in der Regel ungern davon abhängig sein, wenn ich nur eine Internetleitung habe und die ist jetzt gerade in meinem Unternehmen down, dass ich dann eben nicht mehr auf diese Daten zugreifen kann. Genau aus dem Grund habe ich in der Regel als Unternehmen mehr als eine Internetleitung. Jetzt gibt es in unsere Firewall integriert, sogar kostenfrei integriert, ein Feature, das nennt sich SD-WAN, Software-Defined WAN. Im Grunde kann man sich das so vorstellen, also Beispiel, ich habe jetzt drei Internetleitungen und habe dann auch drei VPN-Tunnel in mein Rechenzentrumsnetz, also meine Private Cloud hinein. Und dieses SD-WAN-Feature sorgt jetzt dafür, dass alle drei Leitungen automatisch orchestriert werden. Das heißt, die Firewall weiß also, okay, es gibt ein Paket, das will aus meinem Unternehmensnetz in die Cloud und überprüft in dem Moment, welche der drei Internetleitungen in diesem Moment für dieses Paket die beste Option ist. Also gibt es irgendwelche Störungen auf einer Leitung, gibt es irgendwelche hohen Latenzen für zum Beispiel Voice-over-IP-Gespräche etc. Das versteht man im Grunde unter SD-WAN, unter Software-Defined WAN. Und das ist kostenfrei sowohl in unsere Hardware-Firewalls als auch in unsere virtuellen Firewall-Systeme integriert und demnach eben dann auch eine perfekte Ergänzung, gerade für Kunden, die so in Richtung Cloud, Cloud-Infrastruktur rein migrieren wollen. Der anderen Seite aus meiner Sicht ein sehr wichtiges Produkt, weil ich betreibe ja letztlich jetzt Server in dieser Umgebung. Diese Server muss ich ja in irgendeiner Form dann auch nochmal schützen, gerade auch gegen diese Dinge, die wir gerade eben schon besprochen haben, diese Side-Channel-Attacken. Jetzt habe ich einen Client aus dem Hause SonicWall, einen Endpoint-Client sozusagen, der nennt sich Capture-Client. Das ist, da haben wir auch in der ersten Folge schon mal grob drüber gesprochen, unser Next-Generation-Client-Antivirus. Das heißt, der kommt komplett ohne Signaturen aus und arbeitet im Grunde auf einer Art verhaltensbasierten Erkennung, also mit künstlicher Intelligenz. Und diesen Client, den gibt es jetzt für Windows, für Linux, für macOS und Co. Das heißt, ich kann den auch, weil der zugelassen ist für den Serverbetrieb, auf meinen Servern installieren, die sich nun in meiner Private Cloud befinden. Natürlich auch auf meinen ganz normalen Servern, die in meinem Rechenzentrum standardmäßig mitlaufen. Und damit habe ich, weil das gesamte SonicWall, der gesamte SonicWall-Kosmos drumherum mir natürlich auf diese Weise zur Verfügung steht, mit unserem Capture ATP und RTDMI, was letztlich dann auch zwei Produkte aus unserem Hause sind, die eine erweiterte Kontrolle der Dateien, die verarbeitet werden, stellvertretend für mich in einer Cloud-Umgebung durchführen und wir sogar in der Lage sind, das, was wir eben schon kurz angeteasert haben, also diese Side-Channel-Attacken, Angriff auf die CPUs, wir sind mit unserer Technologie in der Lage, diese Angriffe zu erkennen. Ja, das heißt, dieses Feature nennt sich RTDMI, steht für Real-Time Deep Memory Inspection. Und das ist sehr, sehr effektiv mit der Herangehensweise, das zu erkennen. Weil, und damit möchte ich dann auch abschließen, ist es so, wenn ich mir eine klassische Sandboxing-Umgebung anschaue, das heißt eine Umgebung, die dafür entwickelt wurde, Beispiel, ich bekomme jetzt irgendwie, lade mir eine Datei runter oder bekomme einen Dateianhang per E-Mail geschickt und würde den nun stellvertretend dann in diese Cloud-Umgebung reinkopieren. Also macht dann das Produkt automatisch, ne? Du bekommst eine E-Mail, bevor du die zugestellt bekommst, wird es erstmal in diese Cloud-Umgebung reinkopiert und wird dort stellvertretend für dich ausgeführt. Dann ist eine Sandbox im Grunde eine virtualisierte Umgebung, verschiedene Betriebssysteme, verschiedene Patch-Releases etc., die wird dort ausgeführt und dann gibt es Werkzeuge drumherum, die ermitteln, ist das, was die Datei nach dem Ausführen macht, in Ordnung oder eben nicht in Ordnung. Das ist so klassisches Sandboxing. Problem dabei ist, dass es durchaus sehr intelligente Malware gibt, zunehmend mehr, die in der Lage ist, ganz, ganz genau zu erkennen, ob nun letztlich ich als Malware auf dem Notebook von dem Timolyt ausgeführt werde oder in einer Cloud-Umgebung, die darauf optimiert wurde, mich als Malware zu identifizieren. Und dreimal kann man überlegen, was dann in dem Moment passiert. Der eigentliche Schadcode wird nämlich nicht mit nachgeladen. Wohingegen das Ganze dann in dieser zweiten Engine, die ich eben angeteasert habe, RTDMI, das auf einer ganz, ganz anderen Basis ansetzt, nämlich auf einer Echtzeitüberwachung des Speichers und der CPU. Also genau den Bestandteilen, wo diese Side-Channel-Attacken auch dann angreifen, sind wir in der Lage, selbst Malware zu identifizieren, die darauf programmiert wurde, ihren bösen Inhalt gar nicht preiszugeben in der Sandboxing-Umgebung. Und deswegen ist das so ein enormer Mehrwert und so ein charmanter Ansatz, der in alle unsere Produkte integriert ist. Also sowohl in die besagte Firewall, als sei es Hardware, als auch die Variante dann virtuell für den Cloud-Einsatz, der NSV, als auch dem Endpunktschutz, dem Capture-Client. Auch der hat einen Uplink in diese Umgebung mit rein, um diese Dateien nochmal on top erweitert kontrollieren zu können. Damit möchte ich beim Thema Private Cloud dann auch abschließen. Ich glaube, das war mal ein Exkurs, der es aber wert war, dass man mal drüber spricht, um zu verstehen, was man security-seitig in diesen Cloud-Umgebungen überhaupt tun kann. Ganz zum Abschluss. Ja. Also habe ich noch eine Minute Zeit, dann würde ich noch ganz kurz was zum Thema
Public Cloud sagen. Ja, die Minute gebe ich dir noch.
Ja, auch gleiche Antwort wie beim letzten Mal. Ich hätte trotzdem jetzt weiter geredet, ja?
Ja, genau.
Wenn es mir nicht gegeben. Ja, also bei der Public Cloud. Also Beispiel, ich habe jetzt irgendwie Microsoft 365 oder ich habe jetzt OneDrive im Einsatz oder Dropbox for Business etc. Da habe ich natürlich nicht ohne weiteres die Möglichkeit, Daten bzw. irgendwie eine virtuelle Firewall zu installieren etc. Das wird ja für mich von irgendeinem Anbieter betrieben. Da haben wir wiederum ein eigenes Produkt entwickelt und zwar nennt sich das CAS, das steht für Cloud Application Security. Und im Groben kann man sich das so vorstellen, ich habe nun, um einfach mal den Use Case Microsoft herzunehmen, Hosted Exchange, das heißt, ich habe meine E-Mail-Kommunikation über Microsoft 365 bei Microsoft liegen. Dann geht unsere CAS-Lösung her und verbindet sich mittels einer API, also einer standardisierten Schnittstelle, in diese Microsoft-Umgebung rein. Und dann passiert genau das, was wir eben schon gehört haben. Sobald jetzt eine E-Mail mit Dateianhang reinkommt oder eine Datei auf Dropbox oder auf OneDrive hochgeladen wird, dann geht im Grunde diese Lösung hin und überträgt diese Datei mittels API wieder in unsere Umgebung, wo das Thema Sandboxing und RTDMI läuft. Also genau das Gleiche, was wir eben auch schon gehört haben. Heißt im Klartext, unser Produktportfolio ist in der Lage, sowohl einen massiven Security-Mehrwert im Bereich Private Cloud zu gewährleisten, als aber auch im Bereich Public Cloud. Und damit kann ich dann wirklich, was dieses Themengebiet angeht, abschließen, Timo.
Okay. Ja, aber apropos Private Cloud. Du hast ja jetzt einiges schon darüber gesprochen und es scheint ja für Businesskunden immer wichtiger zu werden. Lass uns vielleicht noch mal ein bisschen konkreter darüber sprechen. Kann man das vielleicht ein bisschen genauer fassen und den Begriff Private Cloud ein bisschen anschaulicher definieren?
Ja, selbstverständlich, Demo. Ich denke, wir leiten das mal anders ab. Wenn du eine Public Cloud hast, also Beispiel Dropbox, Google Fotos etc., dann ist es ja so, dieser Service wird bereitgestellt und jeder kann den nutzen. Jeder kann darauf zugreifen. Eine Private Cloud hingegen ist nun genau das nicht. Ja? Das heißt, eine Private Cloud wird auch gerne als Unternehmenscloud bezeichnet, weil diese Dienste wirklich nur für ausgewählte Benutzer bereitgestellt werden und in aller Regel entweder limitiert über das Internet oder aber über ja, besagte private Netze, VPN-Tunnel, MPLS-Strecken etc. zur Verfügung gestellt werden. Das ist meine Definition auf jeden Fall einer Private Cloud. Und vielleicht können wir in diesem Zusammenhang sogar nochmal den einen Themenschwerpunkt aufgreifen, den ich am Anfang nur angeteasert habe, aber nicht zu Ende geführt habe, nämlich die besagte Skalierbarkeit, beziehungsweise man nennt das in diesen Cloud-Umgebungsbereichen auch ganz gerne Elastizität, also die sogenannte Elastic Cloud. Weil ich glaube, dass genau das einer der Kernvorteile ist, dass du die Möglichkeit hast zu sagen, also ich nehme es einfach mal Beispiel SonicWall. Wir haben unser globales Management-System für Firewall-Systeme, ne? Den NSM, Network Security Manager. Jetzt ist es so, Beispiel, du hast da als Partner oder als Kunde eine Firewall drin. Dann hast du natürlich auf unserer Seite eine relativ kleine Anforderung an Systemressourcen, die gebraucht werden. Jetzt stellst du dir vor, du hast als Partner aber nicht nur eine, sondern mal 500 dieser Firewall-Systeme in NSM drin. Dann brauchen wir im Hintergrund natürlich auch deutlich mehr Systemressourcen. Und über Elastic Computing ist es jetzt sehr einfach möglich, diese Kapazitätsanpassungen, auch vielleicht für Leistungsspitzen etc., in einer Cloud-Umgebung abzufedern und zur Verfügung zu stellen. Das heißt im Grunde, du bezahlst auch nur das, was du brauchst und vermeidest damit Kosten on top. Wir hatten, Timo, in unserer Vorbesprechung, hast du noch einen ganz interessanten Aspekt in diesem Bereich Elastic Cloud aus deiner Radiowelt mit eingebracht gehabt. Vielleicht magst du dazu auch kurz was sagen?
Das kann ich gerne tun. Also in der Radiowelt, wenn wir jetzt nicht von terrestrischen Radiosendern sprechen, also nicht die, die man über Antenne empfängt, sondern Internetradiosender, da ist es so, dass es auch da Spitzen gibt. Zum Beispiel, je nachdem, was für ein Thema dieser Sender hat, gibt es an Silvester oder zum Vatertag oder solche Sachen deutlich mehr Hörer, die in dem Moment Radio hören. Und da macht es dann eben auch Sinn, wenn man dann für diese Spitzen sich etwas dazu kaufen kann, aber eben nur für diesen speziellen Tag, weil man dann einfach die doppelte Menge braucht oder dreifache Menge, wie auch immer. Und das machen wir regelmäßig eben zu ganz speziellen Tagen, wo wir vorher schon wissen, das wird mehr werden als normal.
Ja, ich glaube, das ist ein sehr schön anschauliches Beispiel. Ne? Als du mir das erzählt hast, das dachte ich mir, das ist eigentlich eine perfekte Umschreibung für das, was da so passiert. Das denke ich auch.
Ja, absolut. Ja. Das also jetzt zur Private Cloud und vielleicht schauen wir jetzt nochmal auf ein regionales Rechenzentrum versus die globalen Anbieter, die hast du ja auch schon genannt, Amazon AWS, Microsoft Azure. Was sind da jetzt die Vorteile, die Nachteile und welche Kunden nutzen jetzt idealerweise was? Mhm.
Also ich denke, das kann letztlich nur der Kunde mit seinen ganz konkreten Anforderungen selbst entscheiden. Auf Basis meiner Erfahrungswerte, auch aus Projekten im Speziellen, würde ich aber mal sagen, dass ein international agierender Kunde in aller Regel primär in Richtung Amazon AWS oder Microsoft Azure geht, weil er einfach, da hatten wir am Anfang ja schon mal drüber gesprochen, so die Möglichkeit hat, sehr, sehr einfach, sag mal, wirklich weltweit verteilte Rechenzentrumsumgebungen bei den Herstellern unter einer Konsole abzudecken und diese ganzen Dienste da sehr schön zentral zu nutzen. Wohingegen, auf jeden Fall auf Basis meiner Erfahrung, es gibt sicherlich immer Ausnahmen, die dann dagegen sprechen, aber so klassische deutsche Unternehmen, gerade auch im öffentlichen Bereich, dann doch die Nähe zu den lokalen Rechenzentrumsanbietern schätzen und sehr stark in diesen Bereich dann mit reingehen. Aber wie gesagt, Ausnahmen gibt es an der Stelle immer, ja. Es gibt so ein Thema, das unterscheidet es dann vielleicht noch mal ein kleines bisschen. Ich habe das jetzt gerade im Zusammenhang mit, das fand ich nämlich sehr, sehr spannend, welche Auswirkungen hatte denn Corona und die plötzliche Flut an Work from Home auf diese Cloud-Anbieter. Da habe ich nämlich festgestellt in diesem Zusammenhang, dass gerade die ganzen Global Player, wie jetzt im Speziellen habe ich das gelesen im Bereich Microsoft Azure, die haben weltweit nämlich 60 Datacenter und sind dadurch natürlich super abgesichert, wenn irgendwo, Beispiel im Rechenzentrum in Polen gerade was passiert, dann können die eben ein anderes Land shiften oder innerhalb der EU dann auf ein anderes Rechenzentrum shiften, ne? Thema Natural Disaster, Power Outage und so weiter. Und Microsoft hat gesagt, dass eine enorme Anfrage an neuen Umgebungen von Kunden in dieser Corona-Phase da war, weil klar, plötzlich Work from Home, jeder musste in irgendeiner Form dann auch mit skalieren. Da bieten sich Cloud-Umgebungen natürlich sehr, sehr gut an für. Und Microsoft sagt, die haben mit dieser Corona-Welle 24x7 neue Server aufgesetzt, haben den Code optimiert, um weitere Ressourcen freizugeben. Und, das fand ich sehr, sehr spannend, sie haben die Kapazität von ihrem eigenen Unterseekabel durch den Atlantik verdoppelt. Ja. Das ist natürlich was, was man mit diesen Global Playern hat. Ne? Also ich glaube, wenn ich jetzt hier in Limburg in ein Rechenzentrum gehe oder sagen wir mal auf Frankfurt irgendwo in der Nähe oder so, dann haben die in aller Regel ja nicht durch den Atlantik eigene Datenkabel, die sie in irgendeiner Form dann selbst betreiben und auch kapazitätsmäßig beeinflussen können, sondern da stützt man sich ja auf andere ja bereits vorhandene Infrastrukturen. Das fand ich aber sehr, sehr spannend, dass Microsoft das hier explizit erwähnt, zumal die wohl auch noch mit anderen Anbietern dann zusammenarbeiten und in Summe dann nochmal diese Leitungskapazität deutlich erhöht haben. Also ich glaube, ja, da muss man eben selbst so ein bisschen abwägen, aber weil du die konkrete Frage gestellt hast, würde ich sagen, so dieser klassische deutsche Kunde, vielleicht auch irgendwie aus dem öffentlichen Bereich, tendiert in aller Regel eher Richtung regionales Rechenzentrum, wohingegen europaweit oder weltweit verteilte Unternehmen dann doch Richtung Amazon, Microsoft und Co. gehen, um dieses globale Konstrukt einfach besser umsetzen zu können.
Wunderbar, dann fehlt uns jetzt eigentlich nur noch ein großer Aspekt, nämlich die Public Cloud.
Ja, genau. Wobei wir das, glaube ich, sogar relativ kurz halten können, weil im Grunde im Verlauf unseres Podcasts ja doch schon das ein oder andere Thema zum Bereich Public Cloud und auch Security in der Public Cloud gefallen ist. Also im Grunde gilt all das, was ich über die Private Cloud eben gesagt habe, nämlich, dass die Daten eben nicht für jeden zur Verfügung stehen, sondern wirklich nur für eingeschränkte Benutzer des Unternehmens oder definierte Benutzer etc., für die Public Cloud nicht. Das heißt, da wird was gehostet, wie zum Beispiel eine Webseite, und das ist für jeden erreichbar. Eben haben wir schon über Dropbox gesprochen. Jeder kann diesen Service nutzen und kann diesen Service buchen. Google Fotos zum Beispiel, ich glaube, dass die haben sogar gerade angekündigt, dass sie jetzt diesen Service irgendwie bezahlt machen wollen. Dass man, also wenn man Google Fotos weiterhin nutzen möchte, dann irgendwie auch so ein Abo-Modell braucht. Wohingegen es natürlich im Business-Bereich, noch darüber haben wir eben schon gesprochen, dann diese ganzen großen Player gibt, allem voran Microsoft mit Microsoft 365. Also nochmal, ne, dieses Hosted Exchange, OneDrive, SharePoint und Co., Salesforce, wo ich meine Daten entsprechend hinladen kann. Also diese klassischen Software-as-a-Service-Applikationen und Umgebungen. Und das hat für mich einfach den Vorteil, dass ich mich um gar nichts mehr kümmern muss. Das heißt, ich muss mich weder um den Betrieb, um die Verfügbarkeit, um die Ressourcen dahinter kümmern etc. Aber ich muss mich natürlich weiterhin um die Sicherheit meiner Daten kümmern, die ich dorthin lege. Und das habe ich eben ja schon mal vorweggenommen, dass wir da unseren besagten Dienst CAS haben, also Cloud Application Security, der sich über die besagte API in diese Anbieterumgebungen einklingt und dann in einem sehr, sehr hohen Umfang Security erbringt. Ich habe eben nur das Beispiel genannt, dass dieser Service in der Lage ist, die Daten mit unseren Sandboxing und RTDMI-Lösungen in der Cloud zu überprüfen. Es ist letztlich aber so, dass da deutlich mehr dahinter steckt. Da gibt es so zum Beispiel auch die Möglichkeit einer Data Leakage Prevention. Das heißt, ich kann mit diesem Service sehr, sehr granular definieren, welche Daten meine Cloud-Umgebungen überhaupt verlassen dürfen und welche nicht. Also Beispiel keine personenbezogenen Kundendaten, keine Kreditkartennummern etc. Das kann diese Data Leakage Prevention Engine unterbinden. Und zum anderen finde ich sehr sehr interessant, diesen Aspekt. Wir reden hier von einem sogenannten Superman-Login, weil es kann ja faktisch nicht sein, dass sich der Timo Lüth zum einen in dieser Cloud-Umgebung anmeldet aus München und zum gleichen Zeit der Timo aber auch noch in drei anderen Teilen dieser Welt sich ebenfalls mit seinem Benutzernamen authentifiziert. Da scheint dann irgendwas nicht zu stimmen, sodass seine Benutzerdaten vielleicht irgendwie abhanden gekommen sind, wenn gerade auch keine Multifaktor-Authentifizierung genutzt wird in irgendeiner Form. Also so ein Code, der sich irgendwie alle 30 Sekunden erneuert, kennt man ja mit so kleinen Geräten am Schlüsselbund, mittlerweile auch sehr gerne genutzt mit Apps auf einem Smartphone zum Beispiel. Und auch diese Themen werden zum Beispiel mit unserer CAS-Lösung Cloud Application Security abgedeckt. Und es gibt diverse Cloud-Applikationen, die dann da mit reinspielen, wie zum Beispiel allem voran eben die ganze Microsoft-Umgebung in der Cloud, aber eben auch Dropbox for Business, die ganze Google-Welt zum Beispiel ist jetzt hier in Deutschland vielleicht weniger ein Thema, aber die ist da zum Beispiel auch mit drin und noch diverse andere Cloud-Applikationen mehr. Ja, ich denke, also wenn da, Timo, denke ich, wir kommen sicherlich jetzt auch langsam zum Ende, denke ich. Von daher können wir sicherlich an der Stelle auch nochmal auf unseren Blog und auf unsere Kontaktoptionen hinweisen, weil wenn zu diesen Produkten, die wir jetzt genannt haben oder prinzipiell zu dieser gesamten Thema Cloud, Cloud-Nutzung entsprechende Fragen aufkommen, und da würde ich mich sehr drüber freuen, wenn das der Fall ist, ja, würden wir uns über eine Kontaktaufnahme wirklich extrem freuen.
Ganz genau. Und zwar Kontaktaufnahme geht über eine neu eingerichtete E-Mail-Adresse, die man jetzt mal kurz mitschreiben kann, aber ich denke, die steht nachher sowieso drunter. podcast-de@sonicworld.com. Da können Sie sich auf jeden Fall hinwenden und das sehen wir dann auch direkt und werden dann Ihr Feedback uns durchsehen und schauen, ob wir jetzt zum Beispiel heute zu lange geredet haben, weil wir sind ja heute doch etwas länger unterwegs als beim letzten Mal. Wenn man mal überlegt, was wir ursprünglich gedacht haben, wie lange wir für so einen Podcast in der Regel brauchen. Ja, gut, aber ich hoffe, es war.
Realität.
Ja, ich hoffe, aber es war trotzdem interessant, auch über die ganze Länge. Und deshalb sind wir sehr gespannt, was denn so Ihr Feedback ist und was wir dann so beim nächsten Mal in unserem nächsten Podcast dann aufnehmen können. Den Blog, den hatte ich ja vorhin am Anfang schon mal erwähnt, ich tue es aber nochmal: blog.sonicwall.com/de. Und da gibt es dann auch alle Informationen zum Podcast. Ich finde es übrigens schön, dass du jetzt zum Ende nochmal mir eine Spitze zurückgegeben hast, nachdem ich dir am Anfang eine gegeben habe. Ich bin also nicht so schnell, dass ich irgendwie an verschiedenen Orten gleichzeitig sein kann. Das ist schade.
Es sei denn, du überzeugst mich vom Gegenteil, ja?
Also, ich gebe mir Mühe.
Dann lass ich gerne mit mir handeln.
Ich habe ja ein schnelles Auto, aber ja gut, so schnell bin ich dann wahrscheinlich doch nicht. Ja. Ich danke dir für die Aufarbeitung dieses doch ziemlich großen Themas. Cloud ist nicht ganz klein. Und ich wünsche jetzt viel Spaß beim Hören, wobei das ist Quatsch, das sollte man am Anfang gesagt haben, aber
genau.
Man kann es ja nochmal wiederholen. Und dann hören wir uns in einem Monat wieder.
Ja, ich schließe mich an, auch ich bedanke mich. Hoffe, es war ein bisschen spannend. Wir haben versucht, hier das eine oder andere, einen anderen Use Case mit reinzubringen und das Thema mal von ein paar anderen Blickpunkten zu beleuchten. Ja, also auch ich bedanke mich und freue mich schon, Timo, auf unseren nächsten Podcast. Und dann hören wir uns alle bald hier in gewohnter Umgebung wieder.
Ganz genau. Bis bald. Bis dahin.
Ciao.